Jo, hallo Leute, hier ist der Fabian von Deserted 4 und wir haben eine neue Platte gemacht, die heißt Doomsday. Und ja, ich freue mich riesig, jetzt hier im Kraftring-Podcast bei der Nadine zu sein. Viel Spaß damit. Na, hallo.
Hi, geht's dir wieder besser?
Jein.
Nee, echt jetzt?
Also tatsächlich war ich Sonnabend wieder fit und dann haben wir ja jetzt die Release-Show in Dresden gespielt. Mhm. Naja, und wie das halt so ist in dem Backstage, ne, bist halt nass geschwitzt, dann ist es dort kalt und naja, heute früh auf jeden Fall wieder keine Stimme gehabt, aber es geht einigermaßen jetzt.
Scheiße. Aber das nimmt man gerne in Kauf, oder?
Also dafür, so wie Samstag war, auf jeden Fall. Also das war wirklich, ja, krass.
Wie war es denn am Freitag, als die Platte rauskam? Wie ist denn das generell für dich? Fühlt sich ein bisschen an wie Weihnachten? Feiert ihr rein oder guckst du morgens gleich drauf, wenn du aufstehst?
Naja, ich sag mal, wir selbst haben ja die Platte bis zum Release schon gefühlt 1000 Mal gehört. Also das ist dann sozusagen nichts mehr Besonderes. Aber ich sag mal, was wir ja die letzten Jahre immer hatten, ist, dass wir Release-Shows gespielt haben. Und das hatten wir diesmal ja jetzt leider nicht, also am Tag der Veröffentlichung. Und das war schon ein bisschen komisch auf jeden Fall. Von daher nicht ganz so geil wie sonst, aber dafür war der Samstag dann umso geiler.
Ja, ich meinte jetzt auch nicht, dass du die eigene Platte hörst, sondern so generell. Also ich habe jetzt nicht gedacht, so, dass du gleich die Platte reinlegst, aber so checkst du dann irgendwie, wie die Reaktionen sind oder wie ist denn so ein Release-Tag?
Naja, klar, zwangsläufig machst du ja dann irgendwie einen Facebook-Post und dann kommen dann so die ersten Kommentare. Oh ja, Platte ist schon angekommen und schon gehört und läuft in Dauerrotation, mega fett und Nachrichten kommen rein und das ist schon cool. Das freut einen natürlich riesig, ja. Also, aber so gesehen, dadurch, dass wir ehrlicherweise in unserem eigenen Webshop die Platte ein bisschen früher versenden, als das andere machen, weil wir es können.
Genau,
aber weil wir es können. Auch eigentlich nicht dürfen. Aber sozusagen haben wir da die meisten Reaktionen schon am Mittwoch und Donnerstag bekommen.
Ja, das ist schon geil, oder? Wenn man da so lange drauf hinarbeitet. Okay. Hast du hinten sogar echt ein Bild von Vincent hängen?
Ja.
Ja,
nee, ne? Das hat nicht der Vince gemacht, aber da Vince war auf jeden Fall mit am Start, glaube ich. Welches Jahr war denn das? Nee, das war nicht das, wo er die Pyro abgefackelt hat.
Ah ja, okay. Nee, weil es schwarz-weiß ist. Sah ein bisschen so aus, wie das, was er dann mal verkauft hat. Wo war das denn? Auf dem Summer Breeze?
Nee, das hier ist
größer. Ja, das ist Partisan, euer Stammfestival.
Ja, das müsste 2015 gewesen sein. Genau.
Ja, ja.
Das Vorletzte sozusagen.
Boah, ich kann mich noch genau erinnern, dass da hattet ihr My Empire gerade draußen und da habe ich euch damals noch deserted4@gmx.de habe ich euch eine Nachricht geschrieben, weil ich unbedingt das Shirt haben wollte, weil ich das so geil fand mit vorne Druck und hinten unten, was ja voll ungewöhnlich ist. Aber ihr hattet keins mehr.
Ach so, ja, kannst uns immer noch unter der @gmx.de schreiben, wenn du willst.
Echt? Ist eure offizielle immer noch?
Ja, aber für einen Shop gibt es noch eine andere, aber ja, die funktionieren alle noch.
Auf jeden Fall war das kommt mir vor, als ob es gestern gewesen ist. Jetzt habe ich nachgeschaut. Ja. 10 Jahre. Irgendwie ist es total komisch. Mir war von Anfang an klar, ihr bleibt da. Ich weiß nicht warum, aber euch war das gar nicht so klar, oder?
Überhaupt nicht. Nee, es war, ja, keine Ahnung. Also wenn ich mal dran zurückdenke, wie die Platte entstanden ist oder warum sie überhaupt entstanden ist. Wir haben halt dann irgendwie gesagt, Manu und ich, lass mal eine Death-Metal-Band gründen und haben dann Simon wieder getroffen, der ja der kleine Bruder von einem Kumpel war. Also wir kennen Simon, da ist er 9 Jahre alt gewesen, da haben wir ihn kennengelernt. Und ja, keine Ahnung, und haben dann irgendwie alle irgendwie Bock auf Death-Metal gehabt, haben die Band gegründet, irgendwann nach 3 Jahren im Proberaum so irgendwie ein Album zusammen gehabt und dann einfach aufgenommen und dann Spanö angeschrieben, hier, hast du Bock zu mischen? Der hat komischerweise gleich geantwortet und hat gesagt, er hat Bock. Und keine Ahnung, da war irgendwie die Platte fertig, aber nicht mal so mit dem Ziel jetzt, okay, da versuchen wir jetzt irgendwie hier einen Plattendeal zu kriegen, sondern einfach nur für uns irgendwie, weil wir so da Bock drauf hatten, das zu machen. Mhm. Naja, gut, dann hatten wir aber die Platte und das war alles ziemlich geil. Dann hat der Necromaniac Thomas Westphal damals das geile Artwork gemacht. Naja, dann war das halt, ja, schon gut so, wo wir dachten, ja, okay, eigentlich wäre es ja dumm, wenn wir das jetzt nicht mal irgendwie an den Label schicken oder so. Naja, und dann haben wir das gemacht und ja, und dann hat er irgendwie einen Plattendeal und irgendwie kam immer eins zum anderen, keine Ahnung, also total verrückt eigentlich.
Aber das ist so geil, weil du sagst einfach so nebenbei, ja, wir haben es dann an Dan, du sagst auch Dan, ich glaube, manche sagen, der heißt Dan, aber ich sage auch immer Dan. Wir haben das dann an Dan Swano geschickt und der hat es dann gemacht, das ist ja voll die Legende, also ich meine, hallo, Age of Sanity, auch was er mit Witherscape macht. Habt ihr damals nicht schon gedacht, hä, der verarscht uns?
Ja, wenn ich ehrlich bin, also wir sind ja jetzt nicht mit Death Metal aufgewachsen, ne? Also es muss dir ja immer irgendjemand irgendwie zeigen oder du findest das dann selber so, als wenn du in den 90ern damit groß geworden bist. Deswegen kannten wir Dan Swano nicht als Mastermind von Age of Sanity, sondern einfach als Mix- und Master-Engineer für Bands wie Entrails und so weiter und so fort, S-Fix und so. Mhm. Dass er Age of Sanity hatte, haben wir dann erst danach erfahren.
Okay, das war vielleicht aber auch ganz gut, ne?
Ja, aber trotzdem hatten wir jetzt natürlich nicht gedacht, dass er uns da irgendwie direkt, ich glaube, es war ein paar Minuten später, hat er uns direkt geantwortet und hat gesagt, ja klar, ich höre mal rein. Und dann hat er gleich wieder geschrieben, ja, klingt fett und mache ich, habe ich Bock drauf. Ich so, was? Okay.
Ja, das ist total geil. Also, wie gesagt, das habe ich auch, das fand ich aber bei euch auch immer so geil, es war so ungezwungen irgendwie. Ich hatte immer den Eindruck, genauso wie du es jetzt eigentlich auch sagst, so, ja, das passiert denn so. Vielleicht muss man auch so an Sachen rangehen einfach, dass man sich gar nicht so viel Plan macht irgendwie.
Ja, naja, wir gehen da einfach irgendwie auch als Fans ran sozusagen. Ne? Wir machen einfach das so, wie wir es geil finden, halt auch als Fans und nicht jetzt irgendwie, weil manche denken ja, die sagen immer, oh, das ist alles so professionell bei euch und hier und da, habt ihr voll den Plan und wisst schon quasi, was als nächstes kommt und hier die Tour und da und nee, so ist es eigentlich nicht. Also wir versuchen einfach nur alles das, was wir machen, so zu machen, wie wir es geil finden und natürlich auch irgendwo bestmöglich, weil wir halt da auch einen gewissen Anspruch haben. Aber jetzt irgendwie mal eine Touranfrage als Supportband für Legende X und Y oder sowas.
Ja.
Hey, keine Ahnung, nee, das können wir nicht dafür.
Aber es ist auch echt krass. Ich habe mal so überlegt, was gibt's denn so für Death Metal Bands, so deutsche? Dann sind mir eingefallen Morgoth als erstes. Mhm. Seltsamerweise ist mir auch Rogash eingefallen, obwohl die gar nicht so extrem erfolgreich waren, aber die habe ich irgendwie in meinem Kopf. Hacknight, Dead Eye Sleeper. Mit Corny von Ahab, das ist mir eingefallen. Und dann dachte ich, okay, jetzt aber so mit Deutschen, dann kommt ihr. Also so viele deutsche Death-Metal-Bands gibt es ja gar nicht.
Ja, gibt schon noch Rebel in Flesh,
NC. Ja, klar, Rebel in Flesh. So. Die liegen dir am Herzen, gell? Rebel in Flesh.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Ich meine, mit denen sind wir ja schon, ich weiß nicht, wann ich mich mit dem Ralf Haubersen damals getroffen habe. Das war noch bevor der erste Platte rauskam. Glaube ich, hier in Jena, wo war man da? Weiß nicht, Café Wagner, Rosenkeller. Also wir sind schon super lange in Kontakt und haben auch, glaube ich, einen unserer ersten Auftritte mit damals am Anfang bei den Jungs gespielt auf der Release-Party. Mhm. Und ja, deswegen, wir lieben die Jungs einfach ganz oft getroffen. Entweder wenn sie hier in der Gegend waren, sind wir hingegangen oder wenn wir dort waren. Wenn wir nicht zusammengespielt haben, sind wir trotzdem zu den Shows gegangen. So. Und ja, ansonsten, ich finde es schon eine gute Szene so in Deutschland, was da so in derselben Zeit wie wir da so herangewachsen ist. Und ich sag mal, Morgoth oder gerade auch Fleshcrawl, denke ich, haben da auf jeden Fall lange, lange vor uns allen da den Weg geebnet. Und das ist natürlich cool, dass wir das da quasi fortführen können und quasi auch irgendwo mit den anderen Bands zusammen auch ein Aushängeschild für deutschen Death Metal sein können, auch international. Weil, ja, ich glaube, Deutschland steht dann doch international eher für Thrash Metal wahrscheinlich.
Ja, klar. Da haben die halt so krass vorgelegt. Das ist ja wirklich extrem. Und auch generell, Death Metal ist ja auch irgendwie, das verortet man nach Schweden. Dann ist jetzt Asphyx vorhin genannt. Da, sagt man, es gibt auch noch so ein paar Bands.
Wo du gerade Schweden sagst, sorry. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit einem amerikanischen Metal Sucks. Genau. Und die haben dann erstmal geschrieben, ja, hier die schwedische Death Metal Band.
Weil sie es gar nicht gemerkt haben.
Ja, wahrscheinlich nicht richtig Biografie gelesen und dann gedacht, okay, das klingt nach Schweden, es muss aus Schweden kommen.
Aber weißt du was? Ich glaube, wenn ich es nicht wüsste, wenn ich jetzt das neue Album höre, weil es ja sehr melodielastig ist, hätte ich vielleicht, also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wo kommt ihr her und ich hätte euch nicht gekannt, hätte ich glaube ich auch gesagt, ah, Schweden, so instinktiv. Finnland nicht, dafür ist es, nee, doch, ich hätte auch gesagt Schweden. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, du bist gar nicht mit Death Metal aufgewachsen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil für mich seid ihr die Metal-Prototypen. Ich würde auch eine Wette drauf abschließen, dass ihr nur Metal hört. Stimmt es gar nicht?
Nee, es stimmt tatsächlich nicht. Also angefangen so bewusst selber Musik zu hören und auszusuchen, das war natürlich dann so 2000 rum wahrscheinlich, als dann auch so die New Metal Welle kam, also mit Offspring, Papa Roach, Limp Bizkit, Korn, naja, was halt irgendwie so alle in meinem Alter damals wahrscheinlich gehört haben. Das war auch der Grund, warum ich dann angefangen habe, Gitarre zu spielen, wegen Papa Roach vor allem.
Echt?
Und da Riesenfan gewesen und auf den Konzerten gewesen, auch auf der, glaube ich, zweiten Europa-Tour zu dem ersten Album von denen. In der ersten Reihe gestanden und auf MTV gewesen.
Cool.
Damals noch mit Videokassette aufgenommen. Mhm. Ja, ja. Mega. Und er hat dann eher sowas gehört, die Offspring zum Beispiel. Und da irgendwie dann durch einen Kumpel, der ein ganzes Stück älter war als wir, den wir dann mal irgendwie auf einer Gartenparty kennengelernt haben im Eisenberg, der hat uns dann mal irgendwie, glaube ich, das hat er uns vorgespielt, in Flames, glaube ich. Ja.
Mhm.
Und dann ging mir dieser Song Trigger nicht mehr aus dem Kopf.
Mhm.
Und wochenlang, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Er steckte einfach in meinem Kopf. Und dann habe ich mich halt mit in Flames beschäftigt. Und er hat uns dann immer mehr Platten zugeschustert. Dismember, Necrophobic und der ganze Kram. Und so sind wir dann eigentlich erst relativ spät. Also ich würde sagen, vielleicht so, wie alt waren wir da? 17, 18? 19, weiß ich nicht, kein Plan. erst zum Death Metal gekommen eigentlich, ja, über den Umweg New Metal und eine Gartenparty.
New Metal und eine Gartenparty, genau. Ja, cool, aber das hörst du jetzt gar nicht mehr? Oder hörst du mal?
Doch, und genau, weil du ja die Frage stellst und dank Spotify, also ich muss sagen, ich bin einer, der mag Spotify. Natürlich, wenn es für die Musiker ja da jetzt auch nicht so das Geilste eigentlich ist, aber ich liebe das einfach und ich denke, wir profitieren einfach alle davon und auch viele Bands profitieren davon, dass sie gehört werden können. Und das finde ich nämlich so gut, weil du kannst halt jetzt alles hören, ohne dass du dir erstmal eine CD kaufen musst oder dich in Müller stellen musst oder in Saturn wie früher und da erstmal überall reinhören, wenn sich da noch jemand dran erinnern kann.
Ja, wo du wirklich anstehen musstest und dann hast du zu dem Typ gesagt, machen Sie mal weiter, nächster Song. Ja. Und wenn der nicht reagiert hat, oh, standst du dann da? Ja, das kann ich mir noch voll dran erinnern.
Ja, und deswegen, sorry, um das zu vollenden, ich höre eigentlich alles. Also ich höre auch sehr gerne Hip-Hop, ich höre Popmusik und also echt durch Spotify halt wirklich querbeet und lass mich da einfach von allem möglichen Kram berieseln und das ist mir scheißegal, ob das Metal ist oder nicht.
Sehr gut, gut zu hören. Ich war jetzt eben ein bisschen irritiert, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, weil dein Bild war immer so zeitversetzt. Das heißt, ich habe dich jetzt aber alles wieder gut. Ich eben so ganz komisch gesehen.
Ich wohne hier auf dem Dorf, hier gibt es kaum Internet.
Ja, obwohl, das kann ja immer passieren. Und die Zeit hängt ja eh jeder im Internet ab.
Das
bevor
stimmt.
wir jetzt wirklich auf Doomsday eingehen, habe ich noch eine Frage. Ich weiß nämlich, dass du der Erste bist von Deserted 4, der auch ein bisschen, ich will nicht sagen, von der, ja doch, man kann sagen, ein bisschen von der Band leben kann. Du bist der Erste, der weniger arbeitet, um mehr Zeit für die Band zu haben. Was genau sind denn deine Aufgaben dann, die du erledigen musst für die Band?
Naja, also in erster Linie ist es natürlich so, dass wir zwar die Songs immer noch zusammenschreiben, ne, aber dass jetzt, sagen wir mal, ganz viel Detailarbeit, die Produktion, also die oder die Pre-Production oder das Songwriting oder sagen wir mal eine Demo aufzunehmen, ne, und das Ganze auszuarbeiten, das mache ich dann in meinem stillen Kämmerchen sozusagen, immer mit Rücksprache mit den Jungs dann, dann treffen wir uns wieder, basteln wieder ein bisschen zusammen dran und dann bin ich wieder ein bisschen alleine, so, das ist so ziemlich meine Hauptaufgabe, dann natürlich auch das Recording, Mixing, Mastering oder so im täglichen Geschäft halt dann, ja, einfach sozusagen das Management, könnte man wahrscheinlich sagen, also wir haben zwar noch jemand, den Live Jensen, ehemaligen Two-Sended-Sänger, mit am Start, der uns da unterstützt, aber halt die Kommunikation mit ihm und mit dem Label und Merchandise bestellen, neue Designs besorgen und ja, so der ganze organisatorische Kram.
Bist du auch der Chronist? Also habt ihr, ich habe ja jetzt vorhin dieses Shirt angesprochen, habt ihr von allem, was ihr rausgebracht habt, immer noch ein oder zwei Exemplare? Hebt ihr irgendwie Zeitungsschnipsel oder sowas aus? Habt ihr so eine Art Archiv oder?
Nee, nicht mehr.
Oh, schade. Habt ihr nicht dran gedacht oder seid ihr nicht so Ja, so sentimental, was eure Sachen angeht.
Ich sag mal, die Erinnerungen im Kopf sind schön, so dieses Materielle, da weiß ich nicht.
Sehr gute Antwort. Ich habe irgendwie auch, war klar, dass du so eine Antwort gibst. Ich habe mir so am Freitag ein bisschen gedacht, euer Album heißt Doomsday und da sind wir gleich, Black Metal, Death Metal, egal was du hörst, man konfrontiert sich gerne mit so traurigen Themen oder mit harten Themen, Krieg, Satanismus, Gewalt, alles Mögliche. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wie fühlt sich das jetzt an, wenn man jetzt aktuell so ein Album rausbringt, das Doomsday heißt und auch was, ihr habt es ja in einer ganz anderen Zeit geschrieben und man schreibt es ja immer mit der Idee in der Hoffnung, dass es eine Utopie bleibt. Fühlt sich das irgendwie anders an oder trennt ihr das komplett?
Naja, also wenn man mal ehrlich ist, also ja, es ist ein Scheiß-Albumtitel sozusagen, weil er verheißt ja nichts Gutes und also auf dem Album selbst geht es ja jetzt nicht irgendwie um diesen speziellen Tag, sondern eher darum, dass wir uns ja so wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, dass wir uns ja auf diesen Tag mehr oder weniger hinbewegen und dass es natürlich jetzt, wo das Album rauskommt, nochmal für uns in Europa zumindest deutlicher denn je ist. Das ist natürlich ja verdammt traurig und aber gleichzeitig halt noch mal eine Warnung, dass das ja das war, dass Bands das ihre Reichweite auf jeden Fall nutzen sollten, um immer wieder auf diese Themen aufmerksam zu machen, weil es muss ja irgendwie sich mal was ändern. Ne? Wir können ja die Welt unseren Kindern nicht so hinterlassen und gerade, ich meine, für uns war das auch ein Prozess. Wir waren ja nicht immer so drauf. Aber gerade durch die Kinder, Mane ist ja zweifacher Papa, sieht man die Welt auf jeden Fall schon anders, ne? Geht mit offeneren Augen durchs Leben und fragt sich halt, ja, was kommt da noch, ne? Und das sieht halt leider im Moment echt beschissen aus, ja.
Was mir aber aufgefallen ist, ist die erste Zeile, die Manu singt auf dem Album, heißt Transform Your Hate. Und das klingt für mich so, oder du hast jetzt quasi schon zusammengefasst, worum es geht, um den Umgang miteinander, die Zerstörung von Umwelt und so. Glaubst du, dass das, ich schätze euch alle drei als sehr positive Typen ein, dass das so der erste Schritt ist, was jeder tun kann, versuchen einfach diesen Hass irgendwie in was Positives umzuwandeln, diese Energie?
Auf jeden Fall. Also ich meine, Liebe ist der Faktor schlechthin, würde ich sagen, ne? Bei zwischenmenschlich, ne? Also muss halt füreinander da sein und offen durchs Leben gehen und genau, wenn du schlechte Gefühle hast, Hass verspürst oder irgendwas, dann muss man halt darüber sprechen und versuchen, da irgendwie einen Ausweg zu finden und das halt versuchen, in positive Energie umzuwandeln. Ja, das ist nicht einfach. Viele Menschen haben vielleicht auch niemanden, dem man sich anvertrauen kann. Ich denke, das sind wir zum Beispiel, wie wir untereinander sind, ja schon sehr, sehr weit, weil wir halt einfach uns so lange kennen, so gut kennen und einfach über alles reden können. Und ja, das versuchen wir halt einfach weiterzugeben und dass man halt ja auch mit Arbeitskollegen oder was weiß ich, halt einfach mit einem offenen Ohr durchs Leben geht und füreinander da ist, ja.
Sehe ich es richtig, dass ihr positive Typen seid? Würdest du sagen, ihr seid Optimisten?
Optimisten, da wissen wir jetzt hier. Ja, Simon ist vielleicht so einer, der immer so als Optimisten und der so völlig mit so einer, komme ich nicht heute nicht, komme ich morgen, Attitüde so durchs Leben geht und immer irgendwie, ja, so alles ziemlich egal und gute Laune und so. Man ist da wahrscheinlich eher so der nüchterne Realist. Und ich vielleicht irgendwo dazwischen, keine Ahnung.
Aber ich habe gezählt, nur einmal Kill. Auf dem kompletten Album
Echt?
kommt nur einmal Kill vor. Also was das
Oh.
angeht, hat er sich ein bisschen zusammengerissen. Aber du hast gerade Arbeitskollegen erwähnt. Du bist Werkzeugmacher von Beruf. Wie ist denn das? Bist du da der Rockstar oder juckt die das gar nicht, ob du eine Platte rausgebracht hast?
Naja, ich sag mal, ich arbeite dort, wo ich jetzt bin, schon seit, boah, ich glaube, 2010. Also das heißt, die haben die komplette Entwicklung von Deserted 4 ja mitbekommen. Ne, von der ersten Demo bis jetzt und sozusagen sind die da mitgewachsen und haben uns auch supportet. Also wenn ich an das Kingdom of Worms Video zurückdenke, wo wir die Grabsteine selber gebaut haben oder bei dem Open the Gates Video die Torte, wo der Zombie rauskommt, das ist mit Hilfe der Arbeitskollegen, mit deren Expertise oder auch deren handwerklichen Fähigkeit zusammen mit entstanden nach Feierabend. Und auch unser Chef und so, der weiß da voll Bescheid und die supporten uns da auf jeden Fall und finden das cool. Und ich glaube, war auch was sehr, sehr Wertvolles, was es uns auf jeden Fall nochmal leichter macht, die Band so zu machen, wie wir es machen.
Das ist ja voll schön, wenn die dich da auch übel so unterstützen und das auch gut finden. Ich glaube, das ist auch nicht normal. Oder, nee, oder nicht kein Standard. Können wir vorstellen, dass viele gar nicht juckt oder dass die echt sagen, oh, der jetzt schon wieder, jetzt spielt er eine Tour mit, was weiß ich was. Kennen ja dann die Bands eh nicht, ne? Man kommt so total freundlich, at the Gates haben uns eingeladen. Ja, nee, du hast da Schicht, so war es gar nicht.
Nee, zum Glück nicht. Also gut, da muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, dass ich an einem Forschungsinstitut bin und der Mane macht eigentlich dasselbe wie ich, nur halt in einer externen Firma, die aber auch eine Ausgründung aus dem Institut ist. Das heißt, da ist es schon nicht so ein hartes Brot wie in der freien Wirtschaft, würde ich jetzt mal sagen. Und wir arbeiten keine Schicht und so. Und unsere Chefs sind halt einfach, mein Chef zum Beispiel, der ist selber Musiker, spielt zwar Cello und ist Christ, aber...
aber ist trotzdem okay.
Aber das passt alles soweit. Auch Manes Chef ist da voll entspannt. Und Manes Chef zum Beispiel, die haben so einen großen Trailer, so einen Anhänger bei sich auf Arbeit, den können wir uns immer mal borgen. Wenn wir jetzt mal eine kurze Reise haben, jetzt wie nach Dresden zum Beispiel, da mieten wir uns nicht extra einen Bus und nehmen einfach da den Hänger und so. Und das ist schon super gut. Also die supporten uns da wirklich klasse.
Jetzt haben wir so ganz kurz ein bisschen über die Inhalte gesprochen. Ihr könnt, und auch über diesen Joke mit Kill, ne, dass man so oft Kill verwendet hat und so. Aber die Texte sind euch schon wichtig, oder? Es ist euch schon wichtig, mit eurer Musik eine Aussage zu treffen und jetzt nicht einfach irgend so ein fiktives, was man ja in Death Metal auch machen kann. Ihr könnt ja im Prinzip über irgendwelche Zombies singen, wird ja auch keiner merken.
Ja, haben wir ja auch schon gemacht.
Ja, eben.
Aber ja, genau, ja, wie ich schon sagte, ne, also das ist, warum? Also wir könnten es uns jetzt natürlich einfach machen und da irgendwas singen, aber... Ja, wie gesagt, da haben wir jetzt mittlerweile die Reichweite als Band, um Dinge halt zu thematisieren, die uns selber beschäftigen. Und deswegen wollen wir das natürlich auch nutzen. Und genauso mit dem Artwork zum Beispiel, ne? Da können wir auch irgendwas drauf malen lassen. Aber nee, da machen wir uns schon Gedanken und das ist uns auf jeden Fall wichtig, ja.
Also das heißt, ist ein Kompliment, wenn jemand kommt und sagt, ich finde nicht nur eure Musik geil, ich habe den und den Text mir durchgelesen, hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Das ist auch ein Ziel.
Auf jeden Fall, naja, klar. Ja. Also ist sicher die Seltenheit beim Death Metal, aber...
Ja, wobei, weiß nicht, könnte mir schon vorstellen, dass man bei euch die Texte eher liest. Wir kommen nachher noch zu einem bestimmten Song, wo ich mir dann Gedanken gemacht hatte. Also aus meiner Sicht ist es bis jetzt euer bestes Album.
Oh, danke.
Definitiv. Ich finde, ihr habt dieses Mal geschafft, die Musik mehr erzählen zu lassen. Irgendwie sind da so mehr Stellen, wo ich so das Gefühl habe, die Musik sagt mir auch nochmal, bringt mir auch nochmal eine zusätzliche Emotion zu dem, was gesungen wird. Das fand ich total schön. Ist euch bis jetzt noch nie so gut gelungen. Übt ihr denn viel an den Instrumenten? Das ist so eine Frage. Entweder lachen die Leute, die man das fragt, oder die sagen, ja klar.
Also dann wäre die Release-Show, glaube ich, noch ein bisschen besser gelaufen jetzt am Samstag, wenn wir das tun würden. Nee, da bin ich ehrlich, tatsächlich nicht. Also klar, jetzt in der Albumproduktionsphase natürlich sau viel Gitarre gespielt und dann auch vor der Aufnahme halt viel geübt. Aber ja, jetzt danach in der Promophase, da ist jetzt gar nicht die Zeit mehr, ehrlich gesagt, sich da jetzt irgendwie noch hinzusetzen.
Man kann es halt, ne?
Naja, das ist ja das Problem, so ist es eben nicht. Jetzt hat man nämlich genau das Problem, dass wir jetzt 2 Jahre nicht live gespielt haben. So. Eben. Pass auf. So, und dann haben wir uns gesagt, okay, übt jetzt jeder seinen Scheiß erstmal für sich, weil wenn wir jetzt gleich zusammen hinstellen und jeder spielt Scheiße, das bringt überhaupt nichts. Also übt das mal jeder für sich, das haben wir gemacht. Dann haben wir, jetzt ist es ja schon vorletzte Woche, jetzt ist ja Montag, haben wir vorletzte Woche dann einmal geprobt, das war okay. Dann haben wir am Wochenende die Pre-Orders gepackt und wollten dann jetzt vergangene Woche, also vor der Release-Show, nochmal dann halt intensiv proben, jeden Tag schön. So, Montag ruft Simon an, Schüttelfrost und Fieber.
Ach, Scheiße.
Und dann denkst du erstmal, oh nee, was ist denn wohl Schüttelfrost und Fieber in diesen Zeiten? Ne? Ja. Naja, hat sich zum Glück nicht bestätigt. Also Tests waren negativ, aber er lag trotzdem die ganze Woche flach und wir konnten halt jetzt tatsächlich vor der Release-Show nur einmal proben in 2 Jahren.
Mhm. Neue Songs, wohlgemerkt, ja.
Und neue Songs. Ja. Also die neuen Songs sind, glaube ich, nicht mal das Problem. Also ich finde auch, sich an die alten zu erinnern, also du kommst halt schnell durcheinander irgendwie, zumindest geht es mir das so. Und das ist ja alles nur 2, 7, 8, 5er Bund, 6er, keine Ahnung. Das sind ja alles nur Zahlen.
Ja, eben, klar.
Und oh Scheiße, wir waren so aufgeregt, das war echt schlimm, aber es ging. Also klar, waren ein paar Blackouts dabei, aber ja, wir müssen auf jeden Fall wieder mehr üben.
Also ich habe euch mindestens zweimal, ich glaube, war sogar mehr. In Weinheim habe ich euch gesehen, ich glaube sogar schon zweimal. Und beim Noaf habe ich euch gesehen. Geil. Und es war beides super gut. Also von daher.
Der Noaf war gut, ja. Ja. Das weiß ich nur. Weinheim wüsste ich gerade nicht mehr. Also ich weiß, wann und wo und auch wie es war, weiß ich nicht. Aber Noaf war geil,
glaube
ich.
Mit Hero Thund, glaube ich.
Ja, ich weiß. Ja, 2019.
Ja. Ich habe auch gehört, dass ihr ein kleines Tief hattet. Überschreibt das mal kurz, wie sah das denn aus? Also was genau fiel euch denn schwer? Wahrscheinlich echt mal das Reinkommen, ne?
Nee, also eigentlich eher, das Tief baute eigentlich eher auf dem Jahr 2019 auf. Also da kam ja die Drowned by Humanity, dann haben wir die, wo du in Weinheim warst, die Headliner-Tour gespielt. Das waren fast 3 Wochen, glaube ich. Sommerfestivals, dann waren wir Ende des Jahres nochmal unterwegs und hier und da zwischendurch noch ein paar Shows. Dann ist Mane ja nochmal Papa geworden und Simon und Mane haben sich nebenberuflich selbstständig gemacht. Ich habe noch eine Privatpilotenlizenz gemacht. Also wir hatten 2019 war einfach...
Das ist Bruce Dickinson mäßig, oder?
Ja, genau. Ja, nur mit einem kleinen Motorsegler. Nee. Und ja, 2019 war einfach, das war alles geil, hat übelst Spaß gemacht. Aber es ist natürlich auch, wenn du halt noch normal arbeiten gehst, es ist halt auch sau anstrengend, ne? Weil du hast ja trotzdem am Ende nur deine Urlaubstage zur Verfügung. Mhm. Oder machst halt ein paar Überstunden, die du dann abbummelst. Und mit Familie und den ganzen Kram, wo ich gerade sagte, das ist, boah, fuck, das war schon anstrengender, als wir uns das, glaube ich, eingestehen wollten. Und als dann so dieser Corona-Break dann kam, also wir haben dann, glaube ich, im Januar und Februar jeweils noch eine Show gespielt und wollten es dann ja schon ruhiger angehen lassen in 2020. Und dann kam aber dieser Break und da war natürlich auch erstmal die Frustration riesengroß. So, scheiße, was denn jetzt hier? Du konntest ja keine Freunde und Familie mehr treffen. Ne? Du warst ja hier komplett isoliert in unserem Dorf. Ne? Also Manu und ich wohnen hier ja in einem Doppelhaus. Dann war ja noch der Kindergarten zu. Manu war entweder zu Hause mit den Kids oder auf Arbeit. Also das war halt super anstrengende Zeit. Und das war halt irgendwie dann so, ja, ziemlich frustrierend irgendwie, dass man dann auch nicht nochmal irgendwie die Band hatte, dass man dann mal ein Konzert hatte und da raus konnte, sage ich mal, aus diesem Alltagstrott. Und mit dieser 2019er, also so irgendwie von 100 auf 0 quasi irgendwie, aber trotzdem irgendwie eine Pause gebraucht. Das war alles ganz komisch. Und irgendwie haben wir dann so, ach, fuck hier, scheiß Gitarre in die Ecke. Und echt ohne Scheiß. Also wir haben wochenlang gar nichts gemacht. Also nichts. Also wirklich nichts. Also anderen Scheiß halt. Wir haben ja diese Kinder eine Schaukel im Garten gebaut, übelst massives Teil. Ja, die größten Balken, die wir im Hornbach kaufen konnten.
Aber vielleicht hat es das gebraucht, ne? Einfach.
Ja. Nee, das ist ja wirklich so. Also ohne Scheiße. Wir haben dann wochenlang nichts gemacht und irgendwann mal an einem Abend, Ende 2020, habe ich mir dann einfach mal die Gitarre geschnappt und ein Bier dazu und einfach mal ein bisschen vor mich hingespielt und dann gleich, boah, hier, cooles Riff, gleich mal aufgenommen, das nächste Riff aufgenommen und dann hatte ich da halt so ein paar Ideen voll schnell zusammen, habe es meinen Jungs gezeigt und gesagt, oh geil, klingt fett. Lass mal weiter dran basteln und irgendwie haben wir uns dann halt einfach regelmäßiger getroffen und ja, plötzlich war die Platte fertig, keine Ahnung.
So also wie immer, ne? Plötzlich war es da.
Ja, also dieses Feuer war quasi neu entzündet, so aus dem Nichts heraus, würde ich mal sagen. Ne?
Voll gut. Ich habe vorhin gesagt, von wegen Texte und so, in dem Video zu dem Song Reborn Paradise, da thematisiert ihr die Zustände an den Grenzen der ehemaligen DDR, als es die noch gab. Ich war echt überrascht über die Zahlen, die ihr da eingeblendet habt. 100.000 Geflüchtete und 75.000 davon aufgegriffen, plus die gestorben sind. Ich muss dir ehrlich sagen, für die Leute, die im Westen groß geworden sind, war das nie ein Thema. Wir haben das nicht durchgenommen in der Schule. Ich wusste davon eigentlich quasi gar nichts, musste mir das alles selbst erarbeiten. Für dich hat es ja aber einen realen Bezug, weil du ja aus dem Osten kommst und deine Eltern unter Umständen genau davon betroffen waren. Kannst du mir erzählen, warum ihr diesen Song gemacht habt, mit welcher, um darüber zu informieren oder wirklich aus einer persönlichen Geschichte raus?
Mhm. Erstmal, weil du das sagst, dass es bei dir in der Schule auch nicht so Thema war. Das muss ich sagen. Also entweder kann ich mich nicht erinnern oder ich habe nicht aufgepasst. Also freilich war das bei uns auch Thema an der Schule, aber niemals in dem Ausmaß, wie es halt wirklich war, also mit Selbstschussanlagen und Schießbefehl, den ja manche immer noch absurderweise bestreiten. Also das war dann echt schockierend, dann halt irgendwann als junger Erwachsener sich dann mal mit auseinanderzusetzen, mit den Eltern dann drüber zu sprechen und so, was da überhaupt abging. Das ist schon krass. Und wenn du halt überlegst, dass wir halt, zumindest Manu und ich, in dieser Zeit ja geboren sind, als es diese Grenze, diese Mauer noch gab, das ist ja völlig surreal, weil wir halt in Frieden und Freiheit groß geworden sind. Und wir einfach von Ost nach West und überall hin reisen können, wie wir wollen. Und das für unsere Eltern mit dem Versuch allein halt schon hätte im Tod enden können. Und mein Vater zum Beispiel, der hat, bevor es mich gab, auch einen Fluchtversuch unternommen und saß dann im Knast. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nicht hier sitzen würde, ist bei den Zuständen damals halt gar nicht mal so gering, ne? Und das ist halt einfach krass. Und da das ja leider eben auch ein zeitloses Thema zu sein scheint, also dass es ja Länder gibt, wo das immer noch so ist und Leute halt an Grenzen halt einfach sterben, nur weil sie halt einfach weg wollen. Deswegen war das halt mal bitter nötig, zum einen das deswegen zu thematisieren und zum anderen gerade in dieser Corona-Pandemie jetzt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wie manche Leute halt hier sprechen, das ist einfach nur krass, die halt Leute, die in der DDR ihre Jugend und junges Erwachsenendasein verbracht haben, die darunter gelitten haben unter dieser Diktatur, die jetzt der Meinung sind, sie leben jetzt wieder in einer Diktatur und solche Sprüche von den Lippen lassen, wir wollen die Mauer wieder und uns ging es doch damals viel besser und so, wo aber die Meinungen halt extrem auseinandergehen auch, ne? Also selbe Altersgruppe, aber völlig unterschiedliche Meinungen und da frage ich mich halt, was ist da los mit den Leuten?
Ja.
Oder wie die auch über Flüchtlinge reden, ne? Flüchtende aus Syrien damals und so. Oh, fuck, ey, das ist echt richtig krass, finde ich das. Und ja, deswegen war das mal bitter nötig, dieses Thema quasi mal wieder aus der Schublade zu holen und das, ja, einfach mal wieder die Leute daran zu erinnern, was wir auch hier vor kurzer Zeit noch hatten. Ne?
Ich fand es auch einen sauguten Ansatz und ich finde, es hat zu euch als Band total gut gepasst. Jetzt einfach nicht, wie du sagst, von der Flüchtlingsthematik herzukommen oder mit dem großen Thema Krieg, sondern wirklich einfach das aufs Kleinste runterzubrechen, wie du eben sagst, ey Leute, bei uns gab es vor gar nicht mal so kurzer Zeit genau diese Sachen. Ich weiß, das ist eine total schwierige Frage, aber vielleicht hast du doch eine Antwort. Wir haben ja jetzt über so räumliche Freiheit und so gesprochen. Könntest du mir sagen, was Freiheit für dich persönlich bedeutet oder wann du dir deiner Freiheit bewusst bist oder worauf du Wert legst, welche Freiheit du erhalten möchtest für dich?
Naja, zum einen auf jeden Fall die Reisefreiheit, ja, dass ich irgendwie heute sagen kann, okay, ich fahre nächste Woche, wenn ich Urlaub kriege, mal dort und dorthin oder so, egal wo eigentlich in der Welt. Also das sind ja eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Das zum einen, aber zum anderen auch gut, das sind ja auch viele Leute unterschiedlicher Meinung, was unsere Medien betrifft. Aber also damals zum Beispiel in der DDR, du durftest keine Fragen stellen. Und wenn du die falschen Fragen gestellt hast, dann haben sie dir das Leben halt schwer gemacht. Hm. Oder dass sie dir vorschreiben wollten, was du zu tun und zu lassen hast, ne? Dass sie dich halt versucht haben, irgendwie als Spitze da für die Stasi zu werben. Und wenn du das nicht wolltest, haben sie dir sowas gesagt, na, wir können es ihnen auch schwer machen. Und haben dich dann halt unter Druck gesetzt. Ich weiß zum Beispiel, unser ehemaliger Arbeitskollege und guter Freund, der damals in jungen Jahren einen Jugendclub geleitet hat, hier in der Nähe von Jena, die haben den so hart unter Druck gesetzt, er ist dann halt nach Russland gegangen zum Arbeiten, erstmal irgendwo hin, einfach weg, weil er es halt hier nicht mehr ausgehalten hat, diesen Druck so. Und klar gibt's auch irgendwo in unserer Gesellschaft noch einen gewissen Druck, aber es ist ja überhaupt nicht damit zu vergleichen, wie das damals war. Und das finde ich halt auch einfach eine gewisse Freiheit, einfach tun und so lassen können, was man im Endeffekt auch möchte. Ne?
Was auch noch ein Thema auf dem Album ist, haben wir auch kurz angedeutet, ist der Umgang mit unserer Umwelt. Und man sagt immer von Anfang an über euch, oh, die von dieser vier sind voll die Naturburschen. Das stimmt, glaube ich auch. Aber was bedeutet das denn ganz genau? Also ich war jetzt zum Beispiel, heute bin ich so einen Keltenweg lang gewandert. Ich bin gerne und oft in der Natur. Wie ist es bei euch? Seid ihr regelmäßig draußen? Bist du sehr achtsam, wenn du draußen bist?
Also Simon zum Beispiel, der ist ja kletternder Baumpfleger, nennt sich das. Er ist selbstständig mittlerweile und er arbeitet quasi draußen in der Natur. Also er hilft quasi den Bäumen, gesund zu bleiben und zu wachsen. Wobei er da auch schon mal mitunter andere Dinge erlebt, wenn er da gerade an einem Baum hängt mit der Kettensäge, dass dann Leute ihn beschimpfen.
Weil sie denken, er sägt einfach sowas ab oder was?
Genau. Ich verstehe nicht, dass er da vielleicht einen Baum fällt, damit viele andere gesund bleiben, zum Beispiel.
Voll viele haben total nur ganz, ganz schlimmes Basiswissen über Natur und Pflanzen, ne? Dass die echt nicht raffen, wenn die vor einem Busch stehen und da summt und brummt nichts, dass es kein gutes Zeichen ist. Das ist echt ein bisschen krass.
Nee, also Simon ist ständig draußen. Also absolut der Naturbursche, weiß auch ganz viel über die Natur und die Pflanzen. Mane ist mit den Kindern super viel draußen. Manes Frau zum Beispiel hat auch beim NABU gearbeitet und da Führungen gemacht und auch ganz, die haben auch voll den Plan und sind ganz viel unterwegs in der Natur. Und ich gehe zum Beispiel gerne angeln und bin da halt viel am Wasser. Und da ist zum Beispiel, also gerade auch beim Wandern und beim Angeln, was du da halt am Ufer findest oder was die Leute auf Waldwegen und so da hinter sich lassen. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, wieso man einfach eine Plastikflasche da irgendwo hinschmeißt. Also jeder hat dann, wenn er wandern ist, wahrscheinlich einen Rucksack dabei und selbst wenn nicht, dann behalt sie halt in der Hand und schmeißt es halt nicht einfach in die Natur. Das ist keine Ahnung, das verstehe ich einfach nicht.
Du hebst sie dann auf und nimmst sie mit.
Ja klar, aber leider ist es so, musst du wahrscheinlich immer einen Beutel mitnehmen eigentlich, weil so viel, wie das dann teilweise ist. Also klar, beim Angeln auf jeden Fall. Gewässerpflege bin ich ja auch zum Glück gesetzlich verpflichtet, das zu tun als Angler. Quasi da, wo ich bin, aufzuräumen und Müll zu sammeln. Das finde ich super gut, dass es auch da verankert ist quasi im Angelrecht. Ja, aber auch beim Wandern versuche ich natürlich, wenn mir was auffällt, es aufzuheben, klar. Aber ich denke halt, genau das ist nämlich der Punkt, wenn wir das alle machen würden, vielleicht jeder ein kleines bisschen tut, jeder hier und da mal ein kleines bisschen Wasser spart und da mal was aufhebt und so, dann denke ich, könnten wir alle gemeinsam viel erreichen.
Wie immer eigentlich, ne? Wenn jeder ein bisschen was macht, dann würde es auch funktionieren.
Und dann tut es auch nicht weh, so. Weißt du? Also es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie hier seinen kompletten Lifestyle irgendwie auf den Kopf zu stellen und so. Ne? Wir wollen ja alle leben und Spaß haben, aber wenn jeder ein bisschen was tut, denke ich mal, tut es keinem weh.
Ich denke, dass viele, deswegen freue ich mich auch voll, dass wir das Gespräch führen. Ich weiß, dass ihr gebt natürlich total oft Interviews und so, aber ich glaube, dass viele Leute gar nicht mal so weit sind, dass sie denken, dass Death Metal Bands eine Message haben. Und ihr habt ja eine richtig krasse Message, aber ihr drängt die immer nicht so auf. Ich finde, wenn man euch von außen sieht, dann denkt man, wie du gesagt hast, das ist was zum Spaß haben. Sieht alles gut aus, da gibt's richtig auf die Fresse. Und man kann es ja auch nur so nehmen, wenn man Bock hat. Ist ja auch okay. Aber wenn man dann einen nächsten Schritt macht, dann merkt man, da steckt ein bisschen mehr dahinter. So, ohne dass ihr das irgendwie mit einem Zeigefinger macht. Das finde ich echt gut bei euch.
Ja, dankeschön. Das freut mich sehr.
Ich weiß, dass ihr ein paar Träume euch schon erfüllt habt. Nightliner fahren war zum Beispiel einer. Wie geil war es denn dann? War es dann so geil, wie ihr gedacht habt oder eher nicht?
Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Also wenn ich von mir selber spreche, ich schlafe in meinem eigenen Bett am besten. So im Nightliner schlafe ich irgendwie die ersten 4, 5 Nächte dann nicht so gut. Ich weiß nicht, warum. Ist irgendwie, keine Ahnung, komisch. deswegen, ich finde es nicht so geil. Also da würde ich, glaube ich, mit dem Sprinter fahren und dann irgendwie in einem festen Bett zu liegen, finde ich dann irgendwie geiler. Und kann ich, wenn auch da auch nicht so gut, besser schlafen als im Nightliner. Deswegen, aber cool, das mal zu machen. Das ist auf jeden Fall krass irgendwie, wenn du irgendwie frühst dann in einer anderen Stadt ankommst und da rausgehst und ich habe zum Beispiel immer meinen Basketball mit und guck dann schon bei Google Maps, okay, wo ist der nächste Basketballplatz, wenn dann früh noch irgendwie Zeit ist bis zum Get-In. Wenn der Club die Türen aufmacht, da gehe ich dann meistens irgendwie nochmal hin und werfe ein paar Körbe und hol mir einen Kaffee beim Bäcker oder so. Das ist schon cool, das ist mal geil, aber so oft möchte ich es dann doch nicht.
Ich glaube dass jetzt gerade durch die Pandemie so ein paar Leute jetzt auch so Touren und vielleicht auch Konzerte, längere Konzerttouren so ein bisschen verklärt haben. Und dass man jetzt mit vollem Elan startet und dann irgendwie so nach dem 4., 5. Mal merkt, oh scheiße, Alter, das hatte ich ja ganz vergessen, dass das total langweilig ist und so, ne? Aber das ist doch eigentlich irgendwie auch schön, dass das jetzt alles wieder so arglos losgeht.
Absolut. Also das jetzt am Samstag in Dresden, das war schon krass, die Leute, wie die drauf waren. Also die hatten richtig Bock. Das war, weiß ich nicht. Also es ist eigentlich immer geil, ein Konzert zu spielen. Und die Emotionen sind immer riesig. Aber hier hast du schon wirklich gemerkt. Wir haben auch gefragt. Also haben gesagt, hier macht mal die Hände hoch, wer jetzt irgendwie das erste Konzert seit 2 Jahren ist. Und da gingen ganz, ganz viele Hände hoch. Und ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und ja, klar, die Hoffnung ist groß, dass das jetzt wieder losgeht und die Clubs mit Leben gefüllt werden und die Festivals vor allem wieder stattfinden können.
Ja, hoffentlich. Oh, ich hoffe es so, dass es jetzt nicht. Heute habe ich so ein schlimmes Wort gehört aus dem Mund von Lauterbach. Das hieß Sommerwelle. Da dachte ich so, oh nee, bitte jetzt nicht das auch noch. Also bei mir ist es jetzt wirklich ganz dringend Zeit, dass ich wieder ganz, ganz viele Konzerte haben möchte. Wie ist denn das, wenn du auf der Bühne bist? Kriegst du das relativ gut mit, was da passiert, oder bist du eher in so einem Tunnel?
Nee, also ich krieg das voll mit, ja. Also ich guck die Leute an und sehe, wie die zurückgucken. Das ist immer lustig so, weil ich weiß zum Beispiel bei einem Fan von uns, der schreibt uns auch ständig E-Mails und total netter Typ, und wenn du dich mit dem unterhältst, total freundlich, und der ist auch riesengroß und der steht immer in der ersten Reihe und verzieht keine Miene. Der guckt einfach nur starr auf die Bühne. Und du denkst immer, der findet das total scheiße und hat überhaupt keinen Bock, jetzt da zu stehen, wo er steht. Aber nee, der findet das total geil.
Und die Leute hinter ihm finden es bestimmt auch voll geil, wenn dann da immer dieser Turm steht und wahrscheinlich mega die Patches und so drauf. Stimmt. Es gibt beim Kraftwerk.de Podcast immer eine Abschlussfrage. Und ich habe gedacht, ich traue mich jetzt mal, das zu fragen, was ich wahrscheinlich ganz viele nicht trauen, dich zu fragen. Fabi, du hast so wahnsinnig geil lange Haare, die so ganz deutlich über der Länge sind, wie sie normalerweise sind. Wie machst du das mit deinen Haaren? Du brauchst doch bestimmt ewig lang, um deine Haare zu kämmen und auf Tour oder sonst auch irgendwie in Form zu kriegen.
Also ich habe jetzt bei dem Konzert gedacht, ja stimmt, so scheiße war das immer.
Ja, wegen den Haaren.
Also es ist ja nicht nur, also es ist nicht mal die tägliche Pflege. Also ich mache da jetzt nichts Besonderes, halt alle 2 Tage Haare waschen oder so, ganz normal, nicht irgendein spezielles Shampoo, keine Pflegeprodukte, also einfach nur Standard waschen, wie das jeder Mann wahrscheinlich so macht. Vielleicht ist auch das Geheimnis, ne, nicht zu viel da rein zu mehren. Und halt klar, immer mal bürsten halt frühs oder abends, aber das auch eher, naja, nicht so oft, wie ich es vielleicht machen sollte.
Okay, ich merke schon, da kommt jetzt kein großer Tipp mehr, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist wirklich krass. Ich bin da irgendwie gesegnet. Ich meine, klar, hier vorne, da wären es schon weniger, ne? Aber ansonsten sind sie wirklich sehr gesund. Und ich habe tatsächlich letztens erst 20 Zentimeter abgeschnitten. Weil es war also weit über den Arsch schon fast Kniekehle. Und ja, gerade jetzt bei Konzerten live, die hängen halt ständig da irgendwie in der Gitarre irgendwo mit drinne und... Ach, das es nervt wie Sau, aber irgendwie abschneiden will ich sie dann doch nicht.
Nee, abschneiden geht nicht, oder?
Nee, irgendwie nicht, nee. Auch nicht schneiden jetzt, ne? Hier viele machen ja immer hier alle paar Wochen hier unten Spitzen schneiden und so, gar nicht. Also wirklich vielleicht einmal im Jahr, alle 2 Jahre vielleicht mal, dann aber gleich richtig. Aber es fällt ja dann nicht auf.
Das heißt, schönes Haar ist dir gegeben. Da gibt's doch mal was.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Ich habe noch eine Frage vergessen, aber die passt jetzt nicht mehr rein. Oder soll ich die Frage noch stellen?
Wie du Bock hast.
Ich würde sie schon gerne noch stellen, weil die Frage, ich würde dir jetzt doch noch gerne eine andere Abschlussfrage stellen, weil
mach doch.
Die jetzt nicht so ergiebig war. Und zwar, ein zweiter Traum, den du dir noch erfüllt hast, ist, dass du das Album gemastert hast.
Oh ja. Ja, das stimmt tatsächlich. War gar nicht der Plan. Ich meine, da muss ich jetzt auch wieder zurückgehen zur ersten Platte. Also ich habe ja schon alle Alben aufgenommen, auch die erste damals, und habe ja dann die Rohspuren sozusagen an den Svanö geschickt. Als er dann den ersten Mix zurückgeschickt hatte, dachte ich mir, Alter, was macht denn der da? Das klingt so fett. Also ich wusste ja, wie die Rohspuren zusammenklingen. Ne? Das klingt ja einfach nur, wenn du da nichts dran machst, so alles zusammen abspielst, das klingt ja schrecklich. Und ich dachte, Alter, was macht denn der da? Wie geht denn das? Und da war so irgendwie mein Wunsch geboren, das auch zu können oder zumindest zu wissen, wie das geht. Also es interessiert mich halt einfach sehr, diese ganze Studiotechnik irgendwie schon immer. komischerweise damals schon, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, halt selber so aufgenommen mit dem Kassettenrekorder und dann immer überspielt, noch eine Stimme mehr, noch eine Stimme mehr und so ein Bums. Mhm. Ja, ich habe da schon immer Interesse dran und habe dann halt die letzten 10 Jahre quasi damit verbracht, mir das anzueignen, dieses Wissen, wie das geht, und viel rumprobiert mit unseren eigenen Spuren und habe auch für befreundete Bands dann schon Alben aufgenommen, Rogasch zum Beispiel und Motorol, und dann auch schon gemischt für andere Bands jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Ja, und keine Ahnung, dadurch, dass ich halt immer mit unseren eigenen Spuren rumgespielt habe und das auch meinen Jungs gezeigt habe, war dann halt irgendwann mal der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, ja, das klingt doch jetzt mega fett, warum machst du nicht mal dann die nächste Platte? Ich so, ah, nee, weiß ich nicht, das traue ich mir nicht zu, das kann ich nicht machen, weiß ich nicht. So, und dann hat man halt letztes Jahr dann irgendwie die Idee, die 7-Inch zu machen. Mhm. Ja gut, 7-Inch, gut, da dachte ich mir, na gut, da kannst du jetzt nicht so viel falsch machen. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie jetzt, wenn du hier das nächste Album über Sindri Media rausbringst oder so, ne? So, und dann habe ich halt die 7-Inch gemacht, das fanden auch alle geil, das Feedback der Fans war super, Sindri Media hat gesagt, das klingt super gut, warum machst du nicht die nächste Platte? Naja, und irgendwann hatten sie mich dann alle überredet. Und ich habe es gemacht und ja, natürlich ist da für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ist super geil. Ich bin super zufrieden mit dem Sound. Ich habe es genau so umgesetzt, wie ich es quasi im Songwriting oder während des Songwritings im Kopf hatte, den Sound. Aber auch eigentlich schon während des Songwritings angefangen zu mischen. Ich habe gefühlt jeden Tag einen Gitarrensound geändert, weil das, was heute klang, klang am nächsten Tag scheiße. Deswegen war es eigentlich jetzt kein großes Ding, wie ich mir das vorher, glaube ich, so gedacht hatte. Aber es ist halt natürlich die Aufregung, wenn du dann irgendwie deine eigene Band, wo du weißt, was da letztendlich dranhängt mit Sindri Media und so. Und gehört schon viel Selbstvertrauen dazu, was ich jetzt so eigentlich noch nicht habe. So, aber
ja, vor allen Dingen, wenn es vorher Dan Swanö gemacht hat.
Genau,
Dan Swanö. Ja, so, mach ich jetzt auch.
Ja, eben, nicht nur Dan Swanö, da bei der letzten Platte haben wir dann auch mal gewechselt, da haben Henrik Uth das machen lassen, der ja, der hat einen Award gewonnen mit Architects und da super die krassen Platten gemischt. Und ich meine, die Leute haben ja dann eine gewisse Erwartungshaltung, ne, an Sound, an Qualität und so. Und dann, ja, ist das natürlich schon eine gewisse Drucksituation. Aber also wie gesagt, dadurch, dass ich da schon relativ zeitig in das Mixing eingestiegen bin, hätte man zur Not auch schnell umswitchen können, wenn es scheiße geworden wäre.
Wie muss die Deserted 4 Platte klingen, dass du sagst, ja,
die aktuelle Platte muss so klingen, wie sie klingt.